Erst einmal ein Hallo miteinander, auch von mir. Ich habe eben so ein bisschen gedacht, wenn Katja das so nochmal erzählt und wer hat diese Schritte schon mitgemacht, als ob man sozusagen hier schon quasi in einem Kurs sitzt namens Endlich Leben. Also das kann es nicht ganz sein. Ich denke, vieles wird hier angerissen. Natürlich, also das habe ich mir so vorgenommen, wir gehen so diese 12 Schritte mal gemeinsam durch, aber es soll auch, so ist es jedenfalls auch vom Kirchenvorstand angedacht und geplant, von dem Team, das es da ja schon in der Vorbereitung gegeben hat, wahrscheinlich nach den Sommerferien dann auch mal dann einen solchen Kurs anzubieten für alle, die sagen, ja, endlich leben, das wär's, endlich leben. Und wie gesagt, heute der 6. Schritt, der ist überschrieben mit bereit für Veränderungen. Und ich muss ja sagen, alle, die hier sitzen, die sind offensichtlich ja bereit für Veränderungen. Die haben zumindest schon mal die Veränderung der Zeit heute mitgemacht. Ist ja alles eine Stunde früher heute. Da sieht man mal, zu was wir doch in der Lage sind, wie viel Veränderungen. Aber es geht natürlich heute nicht um einfach nur die Veränderung, die man sozusagen ertragen muss, wenn man sich der Sommerzeit anpassen will, sondern es geht wirklich um ganz tiefgehende, lebensverändernde Schritte. Und dazu heute eben der 6. Schritt. Und ich lese uns als Predigttext einen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, von Vers 1b an bis Vers 10. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir wie alle anderen Menschen nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gott Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Also, Thema heute, sind wir bereit für Veränderung? Erster Punkt, wessen Einflussbereich gemeint ist, unter wessen Einflussbereich leben wir? Paulus kann das sehr deutlich sagen hier im ersten Vers gleich, in der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt, ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat. Im Moment ist ja Japan in aller Munde. Die atomare Bedrohung, die von Japan ausgeht, ist vielleicht auch deshalb so beängstigend, weil die Radioaktivität, die jetzt auch in Offenbach beim Wetterdienst gemessen worden ist, ohne Hilfsmitteln überhaupt nicht wahrgenommen werden kann. Sehr bedrohlich, oder? Und wenn Paulus hier von einer Geistesmacht spricht, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat, dann liegt es nahe, genau an so eine Art Radioaktivität zu denken, also an eine tödliche Gefahr, der wir irgendwie völlig schutzlos als Menschen ausgeliefert sind, die uns durchdringt und zuletzt töten wird. Paulus kann das so formulieren: Eine Geistesmacht, der wir unterworfen sind, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Aber Paulus macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass das Leben unter der Sünde, das Leben im Machtbereich der Sünde, kein schicksalhaftes Ausgeliefertsein ist. Das Leben unter der Sünde, das Leben im Machtbereich der Sünde, ist kein schicksalhaftes Ausgeliefertsein. Wenn wir genau hingehört haben, heißt es: Ihr habt euch jener Geistesmacht unterworfen. So deutlich sagt Paulus das, damit sich eben keiner herausreden kann. Wir haben uns der Geistesmacht unterworfen. Sünde ist nie Zufall, Sünde ist nie Schicksal. Ich willige ein, ich tue etwas. Ich hatte in den letzten Wochen immer mal wieder ein Beispiel herangeführt eines Alkoholikers oder dass jemand in die Schuldenfalle getappt ist. Und auch da könnte man schlicht und einfach sagen, es gibt sie noch nicht, diese Flaschen, die sich von selber öffnen und sich dann von selber in meinem Mund ausleeren. Es gibt keine Portemonnaies, die von selber aufspringen und das Geld springt von selber heraus auf die Theke. Das sind wir, die das tun. Und wenn man mal in die Bibel hineinschaut, gleich auf die ersten Seite, die Sache mit dem Sündenfall, dem sogenannten Sündenfall, dann können wir uns das auch schnell vor Augen führen. Nicht die Schlange hat die Frucht vom Baum gepflückt und auch Adam ist nicht mit dieser Frucht gefüttert worden. Genesis 3, Vers 6, die Frau sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß, dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Freilich, diese Paradiesgeschichte zeigt schon, das ist so ein bemerkenswertes Zusammenspiel von Schlange, verbotener Frucht, von dem Verlangen des Menschen und dann eben auch vom Ungehorsam des Menschen. Und die Gefahr, die natürlich dabei droht, bei diesem ganzen Zusammenspiel, ist ja, dass man in der Versuchung ist, dann die Schuld bei einem anderen zu suchen und zu sagen, etwa die Schuld hat doch die Schlange. Sie hat doch erst den Zweifel gesät, das Misstrauen gegenüber Gott gesät. Vielleicht geht sogar einer so weit und sagt, nein, Gott selbst ist dran schuld. Er hat doch diese Gesetze geschaffen, diese Grenzen geschaffen, über die dann der Mensch gestolpert ist. Ach nein, vielleicht sagt ein anderer, das elende Verlangen in uns Menschen ist daran schuld. Dieser Trieb, wir sagen ja Trieb, wir sind ja nur Getriebene vom Bösen im Menschen. Oder können wir das doch so sagen, der Mensch ist daran schuld. Er hat schließlich nach der Frucht gegriffen und die Frucht gegessen. Im Endlich-Leben-Kurs ist das ganz entscheidend, dass der, der an diesem Kurs teilnimmt, dahin kommt, dass er eben sagen kann, so wie wir das im letzten Schritt auch gehört hatten, im fünften Schritt, wir gaben Gott uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. Paulus sagt, ihr habt euch jener Geistesmacht unterworfen. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Der Endlich-Leben-Kurs lädt dazu ein, keine Ausflüchte mehr zu wählen, keine Schuldzuweisungen mehr auszusprechen, keine Ausreden mehr zu gebrauchen. Ganz ehrlich zu werden vor Gott. Auch wenn das eine Gemengelage ist, auch wenn da viele Faktoren mitgewirkt haben. Zu sagen, das ist meine Schuld, das ist mein Teil, das habe ich getan. Und dann darf man wissen, und das erfährt man ja auch in diesem Endlich-Leben-Kurs, und das ist mein zweiter Punkt, wir sind dennoch geliebt von Gott. Das ist Vers 4, das ist das Evangelium pur. Aber Gott, sagt Paulus, ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Ich meine, das ist das Erstaunlichste, was Paulus überhaupt zu berichten weiß. Die Tatsache, dass Gottes Liebe eben nicht von unseren Sünden, von unserer Schuld, von unseren Abhängigkeiten und von unseren Problemen Halt macht. Gott ist reich an Erbarmen. Und diese Liebe Gottes bewirkt Erstaunliches, davon spricht er hier. Die bewirkt nämlich, dass sie Tote wieder lebendig macht, in Lebendige verwandelt. Und das ist vielleicht sehr drastisch formuliert und vielleicht teilen wir nicht die Sicht, dass der Sünder tot ist, aber ich erinnere nochmal an diese Radioaktivität, vor der jetzt ja so viele Menschen Furcht haben, nicht nur in Japan, sondern eben auch in der Welt. Und wenn ich daran erinnere, dann wird uns das vielleicht deutlich. Es mag verstrahlte, es mag verseuchte Menschen geben, jetzt auch im, die dort an diesem Atomkraftwerk in Japan immer noch Dienst tun, arbeiten müssen. Und das Schlimme ist, diese Menschen, die verstrahlt, verseucht sind, die sehen auch noch gesund aus, die fühlen sich vielleicht auch noch gesund, aber wir alle wissen es, wer einmal von dieser Radioaktivität verstrahlt worden ist, der ist dem Tod geweiht. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, können wir uns das vorstellen. Der Sünder, der lebt, er lebt vielleicht sogar besser als einer, der die Gebote Gottes achtet, aber wir müssen wissen, er ist dem Tod geweiht. Das heißt, am Ende wird Gott über sein Leben richten, wird ihn am Ende seines Lebens verurteilen. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, Paulus berichtet hier ja davon, dass die, die zum Tod verurteilt sind, dass denen das Leben geschenkt wird, weil sich ein anderer an ihrer Stelle hat zum Tod verurteilen lassen. Vielleicht kann man auch das noch ein Stück weit illustrieren mit dem, was dort in Japan vor sich geht. Da gibt es eben noch einige, die an diesem Atomkraftwerk jetzt Dienst tun, um andere zu retten, um andere diesen grausigen atomaren Tod zu ersparen. Paulus spricht von niemand anderem als von Jesus Christus, der die Sünde auf sich genommen hat, ohne Veranlassung, allein aus Liebe, sich der zum Tode Verurteilten erbarmt und sich für sie zum Tod verurteilen lässt. Im Endlich-Leben-Kurs heißt es, das ist vielleicht die Entdeckung schlechthin am Endlich-Leben-Kurs, dass mir dort Liebe, Annahme und Vergebung begegnet. Und wenn man diese drei Wörter einmal nimmt und nur die Anfangsbuchstaben nimmt, Liebe, Annahme, Vergebung, dann ist das L-A-V. Wenn man das liest, klingt das wie Love, wie Englisch Love, wie das englische Wort für Liebe. Das ist die Entdeckung, von der ich auch schon sprach, wenn Männer und Frauen an diesem Endlich-Leben-Kurs teilgenommen haben, dann haben sie das eben entdeckt, dass sie trotzdem, das hatten wir so schön gesehen auf dieser Folie mit dem fünften Schritt, trotzdem sie gesagt haben, nun weißt du alles über mich. Und der andere mag vor Schreck umgefallen sein, dass sie erleben dürfen, ich bin hier geliebt. Trotz meiner Süchte, trotz meiner Sünde, trotz meines Kaputtseins, hier werde ich bedingungslos geliebt. Ich erfahre von einem Gott, der mich bedingungslos liebt. Der Mann, der in der Endlich-Leben-Gruppe sich öffnet, seine Fehler unverhüllt, hieß es im fünften Schritt, zugibt, der kann erleben, hier wird mir Vergebung zugesprochen. Hier sprechen mir andere im Namen Jesu Vergebung meiner Sünden zu, Vergebung meiner Schuld zu. Da wird Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit erlebbar. Und das Vertrauen, das ist ja das Ziel dieses Endlich-Leben-Kurses auch, das Vertrauen zu Gott wächst. Und es ist wirklich der Liebe Gott. Vielleicht ein bisschen anders geschrieben, eben groß geschrieben, der Liebe Gott, der uns da begegnet. Mein dritter Punkt heißt kein Automatismus. Das muss man auch noch einmal durchbuchstabieren. Also so wie es in Sachen Sünde, dass wir das so gesehen haben, dieses Zusammenspiel von Schlange, von Frucht, von verbotener Frucht, vom Verlangen im Menschen, vom Ungehorsam des Menschen. Dieses Zusammenspiel, das wir gesehen haben in Sachen Sünde und dass es da auch keinen Automatismus gab, dieses Zusammenspiel, das begegnet uns auch, wenn wir von der Gnade Gottes und von der Rettung durch Jesus Christus sprechen. Von der Rettung sozusagen aus dieser verseuchten Welt sprechen. Denn das, schreibt Paulus auch, diese Rettung wird nur dort wirksam, wo der Mensch sie durch den Glauben empfängt. In Vers 8 sagt Paulus, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ich versuche nochmal so einen Vergleich mit dem, was wir jetzt in Japan so vor Augen haben. Also was kann die Menschen dort vor dieser Strahlung, vor dieser Radioaktivität retten? Also in gewisser Weise, das ist zumindest irgendwie so an meine Ohren gedrungen, können das Jodtabletten tun, sodass sogar schon Menschen in Deutschland nach Jodtabletten gefragt haben. Was passiert mit der Jodtablette? Nimmt man Jod auf und das ist unbedenkliches Jod. Die Schilddrüse wird dann sozusagen mit diesem unbedenklichen Jod gesättigt, sodass, wenn radioaktives Jod in der Luft ist, der Körper, die Schilddrüse das so nicht mehr aufnehmen kann. Das macht Sinn. Und von daher wird eben auch in Japan jetzt an die Betroffenen werden Jodtabletten verteilt. Aber damit die Jodtablette wirklich wirkt und hilft, muss ich sie schlucken. Nur so schützt sie mich vor den Gefahren der Radioaktivität. Wenn ich das übertragen darf, das ist die nächste Folie, Gottes Gnade, Gottes Liebe, Annahme und Vergebung wirkt eben, wenn man das mal so salopp sagen darf, wie so eine Jodtablette. Ich muss sie schlucken. Ich muss Gott glauben. Ich muss Gott mehr zutrauen, als ich in meinem bisherigen Leben meinen Suchtmitteln, meinen Mechanismen, meinen Selbstheilungskräften zugetraut habe. Es ist eben wie bei dieser Jodtablette. Sie rettet nur vor Radioaktivität, wenn ich sie schlucke. Die Jodtablette allein, wenn ich sie bei mir zu Hause habe, das hilft nichts. Erst die Einnahme der Jodtablette macht den entscheidenden Unterschied. Aber beides ist wichtig und beides, sagt Paulus eben auch hier, gehört zusammen. Es ist ganz reine Gnade, aber ohne Glauben geht es nicht. Ohne Jodtablette haben wir kein wirksames Mittel. Aber ohne die Einnahme helfen alle Jodtabletten der Welt keinem Betroffenen. Wichtig ist, das Mittel zur Heilung, das Mittel zur Veränderung und zur Gelassenheit kommt allein von Gott. Aber, dass es von Gott kommt, das darf mich nicht dazu verführen, zu meinen, hier wird ein Automatismus in Gang gesetzt. Darum unter dem Stichwort kein Automatismus, dieser sechste Schritt im Ländlich-Leben-Kurs. Da heißt es, wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen. Völlig bereit. Das ist das entscheidende Stichwort und das ist mehr als Passivität. Im Endlich-Leben-Kurs gibt es dafür noch einen interessanten theologischen Begriff. Weil er im Kurs vorkommt, will ich ihn auch uns nicht vorenthalten. Der ist ein bisschen schwierig. Vielleicht hätte ich ihn noch mal auch auf die Folie schreiben sollen, habe ich aber nicht. Also ich versuch's mal so. Der Begriff heißt theonome Reziprozität. Okay? Theonome Reziprozität. Ein Holländer hat diesen Begriff geprägt. Ein Theologe namens Arnold van Ruler. Und damit wir so ein bisschen die Geschichte auch dieses Begriffs verstehen, theonome Reziprozität. Vielleicht noch einen kleinen Ausflug in die Theologie. Es gibt einen, vielleicht dem einen oder anderen bekannten Theologen namens Rudolf Bohren, ist schon verstorben, war ein Heidelberg-Professor gewesen und hat sich vor allem um die Frage der Predigtlehre bemüht und dabei auch einmal um die Frage, was wirkt denn da eigentlich zusammen? Also diese Frage, wie wirken denn bei einer Predigt Gott und Mensch, der Prediger, zusammen? Oder auch, wie wirkt bei einer Predigt die Predigt und der Predigthörer zusammen? Und da hat er eben Anleihen gemacht bei Arnold van Ruler und hat diesen Begriff, die theonome Reziprozität, aufgegriffen und hat gesagt, bei der Predigt ist es eben auch so, dass Gottes Geist dem Menschen einen Impuls gibt, der den Menschen dann in Bewegung setzt. Theonome Reziprozität heißt dann eben, das ist die Frage, wenn der Mensch neu werden soll, verändert werden soll, geheilt werden soll, wie viel Anteil hat Gott daran, an diesem Prozess, an diesem Veränderungsprozess, wie viel Anteil hat der Mensch selbst, der sich nach Veränderung sehnt? Wir schauen uns das mal mit diesem Bild an. Wir kennen ja schon die ersten fünf, jetzt kommt das sechste. Also da haben wir nochmal ganz unten stehen, wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen. Und da kommt es vielleicht schon darauf an, dass wir das erkennen müssen. Offenbar ist die Bereitschaft unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Bild sagt uns zunächst einmal, ja, man sieht das Wasser steht ja nicht bis zum Hals, aber es steht schon ziemlich hoch im Boot. Und nun schreit er, okay Gott, ich glaube, ich lass dich jetzt machen. Ich lass dich jetzt machen. Ja, aber offensichtlich muss der Mensch erst so eine gewisse Not empfinden, damit er diese Bereitschaft mit sich bringt. Der Mensch selber hat plötzlich eben nichts mehr in der Hand. Vielleicht hat er vorher noch alles Mögliche versucht, wie das ja vielleicht auch passiert bei Menschen, die alkoholabhängig sind oder in Schuldenfalle geraten sind, dass sie vieles selber versuchen und es braucht lange, lange, lange Zeit, bis sie dann endlich sagen, okay Gott, ich lass dich jetzt machen. Und es scheint sicher von diesem Bild her, ohne Gott, ohne das Eingreifen Gottes, ist dieser Mann, ist dieses Boot dem Untergang geweiht. Aber, und das ist jetzt Evangelium, wenn einer so etwas sagt, okay Gott, dann greift Gott gerne ein. Und vielleicht kann man das auch noch kurz verdeutlichen durch einen weiteren Klick. Hoppla, da kommt er, unser Rettungsring, der quasi vom Himmel herabfällt. Reziprozität, wechselseitige theonome Reziprozität heißt eben dann, wenn man das hiermit noch einmal deutlich machen möchte, theonom heißt, hier kommt wirklich die Hilfe von außen, von Gott. Das ist der Impuls, den Gott gibt. Er schenkt diesen Rettungsring. Der Mensch kann von sich aus nichts zu seiner Rettung herbeiführen. Aber sobald Gott eingegriffen hat, eben hier durch diesen Rettungsring, ist der Impuls gegeben, der Mensch aufgefordert zu reagieren. Der Rettungsring allein rettet ihn noch nicht. Er muss nach dem Rettungsring greifen. Sonst droht ihm sein Untergang. Ich habe überlegt, vielleicht kann ich das nochmal mit Ehepaar Braun besprechen, ob wir auf diesem Rettungsring hier das so draufschreiben. Theonome Reziprozität. Und dann lassen wir den dann liegen hier oder so. Weiß nicht, vielleicht gibt's ja was Abwaschbares oder so. Aber das wäre so eine Möglichkeit, damit uns das nochmal so ein bisschen vor Augen ist, was damit gemeint ist. Theonome Reziprozität. Also, ein wunderbarer Begriff. Vierter Punkt führt uns zu der Frage, warum sollte einer denn nicht dazu bereit sein, sich von Gott alle seine Charakterfehler beseitigen zu lassen? Warum sollte einer um alles in der Welt nicht nach einem Rettungsring greifen? Nach solch einem Rettungsring greifen, wenn er in solch einer misslichen Lage ist, wie wir das gerade in diesem Bild mit dem von Wasser gefüllten Boot gesehen haben. Kurz gesagt, es kann nur einen triftigen Grund geben und das sind die Charakterfehler selbst. Als ärgsten Charakterfehler nennt schon der Kirchenvater Augustin den Stolz bzw. den Hochmut des Menschen. Können wir uns das so kurz vorstellen, man sitzt da im Boot und sagt, das ist mir einfach zu peinlich, mich retten zu lassen. Ich war auch mal draußen auf dem See und kam auf einem Surfbrett, kam nicht mehr aus eigener Kraft, ich gebe es zu, mit meinen Surfkünsten nicht mehr ans rettende Ufer zurück. Das war peinlich, dann von meinen lieben Freunden aus der DLRG gerettet zu werden. Und der Stolz und der Hochmut des Menschen kann eben das verhindern, dass Gott einen rettet. Das scheint der Grund zu sein, warum einer nicht bereit ist. Neben dem, was Augustin schon als die Ursünde, als diesen Hauptcharakterfehler des Menschen gekennzeichnet hat, hat die alte Kirche noch weitere Charakterfehler benannt. Neben Hochmut sind das Habsucht, Wollust, Lüge, Gefräßigkeit, Neid und Faulheit. Das sind Charakterfehler, die einen Menschen daran hindern können, Gottes Impuls aufzugreifen und sich von ihm verändern zu lassen. Vielleicht ist es wirklich an dem Hochmut, an dem Stolz am deutlichsten, dass ich sage, nein, das will ich nicht. Ich will es lieber selbst versuchen. Ich will es lieber selber machen. Ich will in meinem Leben die Kontrolle bewahren. Ich will die Kontrolle nicht abgeben und schon gar nicht an Gott. Und das ist die Tragik dessen, der im Boot versinkt, weil er zu stolz war, sich helfen zu lassen. Und da hat dann auch der Rettungsring, der dann quasi neben dem Boot noch treibt, am Ende nicht geholfen. Paulus sagt in Vers 9, ihr habt sie, gemeint ist eure Rettung, nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Im Endlich-Leben-Kurs, ja im Leben eines Christen, ist kein Platz, sich zu rühmen. Alle wissen, dass sich ihre Heilung, ihre Veränderung, ihre Gelassenheit allein Jesus Christus verdankt. Aber eines ist auch klar, auch in den nächsten Schritten wird das ärgste Hindernis oder der größte Feind im Veränderungsprozess bleiben. Unser Stolz. In Jakobus 4, Vers 16 heißt es, ihr aber seid stolz und überheblich und ein solcher Stolz ist verwerflich. Aber andererseits gilt das wirklich, wer Gott gegenüber seine Bereitschaft zur Veränderung signalisiert und seine Charakterfehler, sei es Hochmut, sei es Habsucht, sei es Wollust, sei es Lüge, sei es Gefräßigkeit, sei es Neid oder Faulheit, unumwunden zugibt, der kann, ja, der darf und der soll damit rechnen, dass Gott diese Fehler beseitigen kann. Gott kann das. Trauen wir Gott das zu? Amen.